Immobilien-Podcast mit Thilo Kolster.
Willkommen zur ersten Folge von KOFIK. Das ist der Immobilien-Podcast aus Berlin und ich darf ganz herzlich begrüßen Thilo Kolster, meiner Meinung nach einer der letzten Immobilienmakler, die das Herz noch auf dem rechten Fleck haben.
Hallo Markus, ich muss dich enttäuschen, auch mein Herz schlägt tatsächlich links, aber das nur biologisch.
Okay. Aber es ist trotzdem auf dem rechten Fleck. Was ich damit sagen will, du bist, also was ich von dir kennengelernt habe, ist, dass du ein Immobilienmakler bist, der nicht unbedingt immer nur auf den Profit aus ist, sondern letztendlich darauf aus ist, dass beide Seiten glücklich werden.
Das hast du schön formuliert und das ist auch richtig. Ich habe mir diesen Beruf ausgewählt, weil ich mit Menschen zu tun habe. Mhm. Und ich möchte diesen Beruf so ausüben, dass ich abends zufrieden in meinem Bettlein liegen kann und mir morgens auch gewiss immer noch in den Spiegel gucken kann. Dazu gehört dann eben auch mal ein Nein. Mhm. Mit dem Wissen, Entschuldigung für die Ahnung, dass ich dann auch kein Geld verdiene. Ja, ich als Makler verdiene nur im Erfolgsfall Geld. Im Erfolgsfall heißt verkaufen.
Verkaufen. Gestern hast du mir eine Geschichte erzählt, quasi genau, da ging es um ein Nein, du bist gerufen worden zu einem älteren Ehepaar und die wollten unbedingt ihre Wohnung verkaufen. Und ja.
Ja, schön, dass du das ansprichst. Aber es ist ein gutes Beispiel, du hast ganz recht. Ja. Ich habe über einen befreundeten Rechtsanwalt den Hink bekommen sozusagen, dass Freunde seiner Eltern, alte Berliner Familie, leben mittlerweile zu zweit in einer Drei-Zimmer-Wohnung in West-Berlin. Mhm. Und denen wurde aus der Familie mitgeteilt, ich glaube ein Enkel war es, ich weiß es aber nicht mehr, der ihnen gesagt hat, du passt auf, diese Stadt ist gerade ganz verrückt. Mhm. Ihr kriegt für eure Wohnung 1 Million.
Das ist ja gerade so die Goldgräberstimmung hier in der Stadt, ne? Ja, genau.
Also noch nie war 1 Million in der Theorie so nah.
So und so einfach zu verdienen, ne? Ja. Ich habe irgendwo eine kleine Kammer und die verkaufe ich für 1 Million. So, das ist die Stimmung gerade. Aber es kam jetzt nicht wirklich zum Vollzug, um es mal pointiert zu sagen.
Nein, es gab einen sogenannten pommerschen Nudelauflauf, den ich mitessen musste.
Okay.
Jeder, der mich kennt und sieht, weiß, ich esse grundsätzlich sehr gerne, aber nicht unbedingt pommerschen Nudelauflauf. Spaß beiseite.
Ich möchte den pommerschen Nudelauflauf so ein bisschen transparenter für die Hörer machen. Das heißt was?
Nein, lass uns bitte über Immobilien reden, sonst werde ich beleidigen. Nein, es war insofern wirklich rührend, weil die natürlich genau wussten, ja, da kommt ein Freund von einem Freund und der verdient damit auch kein Geld und ist auch seriös und redet nicht darüber. Kein Rechtsanwalt, kein Banker, kein Makler im klassischen Sinne. Mhm. Die Aufgabe war, sich die Wohnung anzuschauen und zu sagen, A, überhaupt verkaufen, B, wenn ja, zu welchem Kurs und C, was mache ich dann eigentlich als Alternative? Denn ich meine, die beiden waren, ich kann es nur schätzen, deutlich Ende 70, Anfang 80. Mhm. Sie sehr rüstig und eben in der Lage, Nudelauflauf zu machen. Er in der Lage, vor einem riesigen Fernseher zu sitzen, das Hörgerät auszuschalten und wirklich wie bei Loriot alle 3 Minuten zu fragen, was hat er gesagt? Aber mit der Anforderung da angekommen, abends 1 Stunde Zeit genommen, 2,5 Stunden später wieder rausgegangen und habe in der Tat den ganz klar rein Wein eingeschenkt. Mhm. Und zwar mit der deutlichen Prämisse, diesem Freund, der mich empfohlen hat, wenigstens den Gefallen zu tun, ehrlich zu sein. Mhm. Und diesen beiden alten Menschen, denen das P auf der Stirn stand, weil diese Wohnung war in den 60er Jahren das letzte Mal irgendwie in irgendeiner gewissen Art und Weise renoviert worden, denen schon beizubringen, euch geht's so gut hier, bleibt wo ihr seid. Und selbst wenn es 1 Million gibt, ganz ehrlich, was macht ihr damit?
Ja.
Außer gierigen Enkeln ein Start-up zu finanzieren, so nach dem Motto.
Okay, also das sind dann auch die Momente, wo du einfach sagst, das gibt mein Gewissen einfach nicht her, jetzt hier die schnelle Mark zu machen. Weil das wäre ja durchaus auch, du bist Immobilienmakler, du bekommst ein Objekt angeboten, dann kann man ja auch einfach sagen, ja, dann verkaufe ich das auch. Weil verkaufen kann man in Berlin irgendwie gerade alles, ne?
Fast alles.
Was aber auch letztendlich eine der Grundfragen ist, also wenn ich im Freundeskreis mich so umhöre, Immobilien ist ein Thema, wo gerade jeder drüber redet. Und wenn man sich, also letztendlich geht es immer auf die eine Frage raus. Kaufe ich oder miete ich? Und wenn ich dich jetzt fragen würde, kaufe ich oder miete ich, was gibst du mir zur Antwort gerade in Berlin?
Die erste Antwort ist die ganz ehrliche Antwort, dass ich dieser Spruch, der gute Makler mietet, ich wohne in Charlottenburg zur Miete.
Okay.
Punkt.
Punkt.
Jetzt kann man fragen, warum? Mhm. Kommt bestimmt gleich. Willst du es aussprechen oder soll ich gleich loslegen?
Warum?
Oh, eine Frage. Nein, warum? Ganz klar, weil ich habe das große Glück, 4 Kinder zu haben, eine tolle Frau zu haben. Teilweise sind diese Kinder schon aus dem Haus. Mhm. Und ich mir immer gesagt habe, ich passe meine Lebenssituation nicht der Immobilie an, sondern die Immobilie meiner Lebenssituation.
Mhm. Okay, das heißt, ist das jetzt ein Plädoyer fürs Mieten oder ist das ein Plädoyer fürs Entscheiden, was das Richtige in welchem Fall ist? Weil ich höre gerade nur Menschen, die sagen, nee, die haben wir gekauft, die Wohnung. Also man kommt irgendwo hin und sagt, ist ja eine tolle Wohnung, was zahlt ihr für? Nee, haben wir gekauft.
So. Genau, das ist natürlich Image. Also das war meinerseits kein Plädoyer, das war nur ein Beispiel dafür, dass viele Leute sagen, du sitzt doch an der Quelle, du musst doch mindestens 10 Wohnungen haben. Woraufhin ich sage, das kann ja in der Theorie auch sein, aber die habe ich natürlich alle vermietet. Denn es ist in der Tat so, dass ich mir in den letzten Jahren ein paar Wohnungen, das klingt jetzt großkotzig, aber mir mehrere Wohnungen habe kaufen können durch glückliche Umstände, diese Wohnungen aber vermietet sind.
Mhm. Okay.
Und diese Mieteinnahmen für mich sozusagen das Portfolio zusammenstellen, aus dem ich meine Miete bezahle. Und wenn ich bis vor 2 Jahren, du kanntest die Wohnung in Nikolassee, in einer sehr großen Wohnung gelebt habe, weil ich glaubte, mit 6 Personen dort leben zu müssen, und sich aber sehr schnell mein Lebensumstand verändert hat, weil meine beiden Töchter der Meinung waren, sie wohnen doch lieber woanders, bei der Mutter, also zweite Runde bei mir, Patchwork, alles super. Konnte ich natürlich wunderbar sagen, pass auf, diese Miete, mehrere tausend Euro warm, ist völliger Blödsinn, weil hier mindestens 2 Zimmer leer stehen, raus. Mietvertrag kündigen, neue Wohnung suchen. Jetzt wohnen wir in Charlottenburg in einer traumhaften Altbauwohnung, haben unsere 5 Zimmer, sind glücklich, haben das große Glück, ein Dach über dem Kopf zu haben in Vorpommern, wo wir unsere Wochenenden verbringen können. Das gehört uns. Ja, das ist eine Situation oder eine Möglichkeit von ganz vielen.
Jetzt bist du aber Makler. Das heißt, es werden eine Menge Menschen an dich rantreten und sagen, okay, Thilo, du bist mir empfohlen worden. Was soll ich tun? Soll ich kaufen? Soll ich mieten? Was antwortest du? Beziehungsweise was fragst du?
Ich antworte tatsächlich, pass auf, gib mir 1,5 Stunden Zeit. Die schenke ich dir, dafür werde ich nicht bezahlt. Und ich stelle dir zwischen 20 und 30 Fragen, um eine Art Bild, eine Art Exposé, Immobilienexposé zu erstellen, was deinen Wünschen entspricht.
Okay, 20 bis 30 Fragen fangen auch alle mit der ersten Frage an. Was ist die erste Frage bei den 20 bis 30 Fragen?
Die erste Frage ist, warum glaubst du, kaufen zu müssen oder zu wollen?
Was kriegst du als Antwort meistens?
Mein Lieblingswort in der deutschen Sprache, Mann. Mann kauft gerade.
Was antwortest du dann darauf? Also das ist ja nicht die Antwort, die du eigentlich hören willst.
Ich antworte darauf, ersetze Mann durch ich, du, es, wir, ihr, sie. Du kaufst gerade, weil. Mhm. Und dann kommt man sehr schnell jetzt tatsächlich an des Pudels Kern. Wir alle sind bestimmt durch Motive, durch ganz bestimmte Motive. Und jeder Mensch hat sein Hauptmotiv, was ihn motiviert, etwas zu tun, zu kaufen, zu entscheiden, zu entwickeln. Und da unterscheide ich als Makler schwerpunktmäßig zwischen Sicherheit, also will ich mir eine Wohnung kaufen, weil ich Angst habe, irgendwann die Miete nicht mehr bezahlen zu können und davon ausgehe, dass die nach einer bestimmten Finanzierungsphase dann mir gehört und ich umsonst dort wohnen kann. Dieses umsonst bitte relativieren, weil umsonst ist in Deutschland nicht mal mehr der Tod. Oder habe ich das Motiv Image? Ich möchte Gäste empfangen können und wohne in einer luxuriösen Villa und möchte präsentieren.
Ja.
Habe ich das Image Sicherheit? Ich möchte mich schützen vor dieser großen kriminellen Welt in Berlin und kriege in einer Mietwohnung nicht die Sicherheit, die ich aber glaube haben zu müssen. Das heißt, ich kaufe mir etwas und baue mir dann da die Türen und die Fenster und die Alarmanlage ein, die ich brauche und so weiter und so weiter. Und so taste ich mich ganz langsam an dieses Bild der Immobilie ran. Ja. Mhm.
Und was würdest du sagen, was ist das schlechteste Motiv, eine Wohnung zu kaufen? Also wenn du jetzt jemand fragst, und was ist das Motiv, wo du hingehst und sagst, nee, lass uns das einfach hier abbrechen, weil das ist kein gutes Motiv.
Weil wenn der das dritte Mal von Mann redet.
Okay.
Aber das macht man doch.
Okay, okay. Dann ist einfach der Punkt, wo du sagst, nee, das wird nicht gut gehen.
Nein, dann ist der Punkt, dass ich ihn anfange, fremd zu bestimmen, weil ich dann auch einer von diesen Mann bin und sage, sie haben vollkommen recht und Mann kauft aber im Moment in Kreuzberg und Mann kauft eher 6 Zimmer als 3 Zimmer und Mann kauft morgen früh, weil übermorgen der Markt kippt. Und ich sage dir, da gibt es genug Menschen, die darauf anspringen, ja.
Ja, okay. Aber es ist ja nun so, also Mann kauft zurzeit, wenn ich bin seit den 80ern hier in Berlin und in den 80ern, wenn du irgendjemand, ich weiß es, in den 80ern hat ein Freund von mir eine Wohnung gekauft, wir haben den alle angeguckt und haben gesagt, mal spinnst du, wieso kaufst du dir eine Wohnung? Heute ist er natürlich derjenige, der fein raus ist, aber egal, in den 80ern war das hier eine Stadt, wo man sich darüber totgelacht hat, dass man ein paar hundert Mark bezahlt hat und dafür quasi ein Schloss gemietet hat, weil die Wohnung irgendwie 180 Quadratmeter groß war. Heute finde ich, seit 5-6 Jahren hat sich das Bild in dieser Stadt wahnsinnig geändert. Es gibt eigentlich im Freundeskreis eher so die Menschen, die dann gekauft haben. Also der Mieter ist eher schon derjenige, wo man sagt, aha, du mietest nur.
Lieber Markus, wenn du mehrere Podcasts drehen willst, dann haben wir jetzt Thema B, C, D, E, F, G, Y4, Y5, Y6. Ich versuch's mal zusammenzufassen. Ja. Es ist in der Tat so, diese Stadt hat sich nicht nur vom Bild und von den Menschen wahnsinnig verändert und verändert sich zurzeit aktuell in einer Geschwindigkeit, wo, glaube ich, jeder Mensch, der behauptet, eine Glaskugel zu besitzen und zu sehen, was hier passiert, die platzt gerade. So. Keiner. Ich glaube wirklich, keiner kann fundiert sagen, was in den nächsten 5 Jahren in Berlin passiert. Eins ist aber ganz sicher, Berlin hat bestimmte Lagen, die nicht sich potenziell oder potenzieren können. Ein Charlottenburg, ein Kreuzberg, ein was auch immer. Und das ist zurzeit sehr hip, um dieses neue deutsche Wort. Ja. Also nichts mit dem Brei zu tun, sondern es ist ganz toll, es ist modern, es ist en vogue. In diesen Städten, in diesen Stadtteilen zu wohnen. Und dann ist es eben auch en vogue, abends beim Italiener zu sitzen und sagen, du, also wir haben uns da gerade eine Wohnung angeguckt zum Kaufen. Fantastisch. Also kostet ja wirklich nur. Es ist modern. Ja, es ist modern, über Eigentum zu reden. Und dann kommt natürlich eins hinzu. Wir haben zurzeit ein Zinsniveau. Das habe ich, wenn du mir das vor 10 Jahren erzählt hättest, dass ich im März 2019 unter 2% Immobilien finanzieren können, dann hätte ich dich zum Arzt geschleppt.
Gut, ich meine, das macht es natürlich leichter, auf jeden Fall, so eine Wohnung zu finanzieren. Und
Es macht es, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, es macht es nicht nur leichter, sondern wir stechen in eine Zielgruppe hinein, die vor 10 Jahren nicht im kühnsten Vorstellung sich darüber Gedanken gemacht hat, eine Wohnung zu kaufen.
Weil man heute bei den niedrigen Zinsen einfach sagen kann, ob ich jetzt die 1200 Euro oder 1500 Euro Miete bezahle oder das auf ein Bankkonto überweise, weil ich das finanziere, das macht ja keinen Unterschied wirklich.
Nein, es ist eine klare Vernunftsentscheidung. Wenn ich weiß, dass ich diesen Zins, dieses Darlehen bedienen kann durch Zins und auch Tilgung. Ja, also Zinsen bedienen ja sozusagen nur das Ob.
Ja.
Und die Zinsen sind dann, oder die Tilgung ist dann ganz wichtig, auch mal von diesem Berg runterzukommen. Und ein seriöser Finanzierungsvermittler, wovon es leider auch nur sehr wenig gibt, der rechnet dir das schon so vor, dass du das Gefühl hast, der ist Advocatus Diaboli und will mir das eigentlich vermiesen.
Ja, aber letztendlich ist das doch, oder so stelle ich es mir in meiner schönen Wunderwelt vor, ist das doch der richtige Ansatz, dass man irgendwie sagt, okay, wenn du meine Mühle durchgegangen bist und dann immer noch kaufen willst, dann solltest du es auch wirklich tun.
Ja, ob das der richtige oder der falsche Ansatz ist, das kann ich nicht beurteilen. Es gibt sehr viele Mitbewerber oder Kollegen, die, wenn es nur um den reinen Umsatz geht, sehr, sehr, sehr viel erfolgreicher sind als ich, die aber auch mit Sicherheit hin und wieder die Straßenseite wechseln müssen, weil ihnen jemand entgegenkommt, der sagt, und du Ratte hast mir damals meine Wohnung in Neukölln verkauft, ohne mir zu sagen, dass da Schwamm im Dachstuhl steckt.
Okay.
Und Betrug.
Betrug, okay. Das ist großes Thema im Immobilien. So, aber wir haben ja jetzt hier jemand, der nicht betrügt. Die erste Frage ist das Motiv gewesen. Die zweite Frage ist?
Finanzierung. Vertrauen, Hosen runterlassen, Eigenkapital, ja, nein. Einkommensfrage klären. Mhm. Eine Bank, die dir Geld leiht, die will Punkt 1 Eigenkapital. Mhm. Das ist in der Regel um die 20%.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Okay, mit 20% sollte man rechnen. Das heißt,
Minimum, ja, genau. Mhm. Die zweite Frage ist Sicherheiten. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ganz viele, gerade jüngere Leute, die das erste Mal mit Immobilien sich überhaupt beschäftigen, überhaupt in einer unfassbaren Naivität daran gehen. Das ist jetzt nicht arrogant oder böse gemeint, sondern wirklich nur beobachtend. Wenn ich denen sage, ja, Sicherheiten, dann heißt es ja, ja, was halt, natürlich sind wir uns sicher. Das ist schön. Ja, aber wir haben ja unser Eigenkapital. Das muss ja als Sicherheit reichen. Ich sage, nein. Wenn wir mal ein Beispiel rechnen, wir reden von 100.000 Euro, die aufgenommen werden sollen. Dann muss ich Adam Riese 20.000 Euro mitbringen, 80.000 Euro leiht mir die Bank. Mhm. So. Die 20.000 Euro haben natürlich mit der Sicherheit überhaupt nichts zu tun, sondern die reduzieren nur die Kreditsumme, damit die Bank die Sicherheit hat. Wenn das schief geht, kriegen wir unser Geld ganz schnell wieder. Mhm. Punkt 1. Punkt 2 wollen die aber natürlich diese 80.000 Euro besichert haben in Form von, wenn es dir schlecht geht, was hast du denn noch in deinem Rucksack, was wir dann haben können? Mhm. Andere Immobilien, Unternehmensbeteiligung, Briefmarkensammlung, ich weiß es nicht. Mhm. Das muss man darstellen. Und wenn das nicht geht, dann geht entweder die Zinsschraube gewaltig nach oben. Dann gibt es nämlich eine Reihe von Banken, die sagen, ohne Sicherheit, ich leihe dir das. In Klammern, wenn es dir schlecht geht, weiß ich genau, wo du wohnst und kriegt mein Geld sowieso wieder. Mhm. Moskau und Kassel lässt grüßen. Ist alles tatsächlich passiert? Mhm. Aber das ist die zweite Frage. Und auch natürlich die Erklärung, dass ich sage, wisst ihr, worauf ihr euch einlasst?
Okay. Das heißt, wisst ihr, worauf ihr euch einlasst? Auf was lässt man sich ein?
Man lässt sich auf ein Spiel ein, in Anführungsstrichen. Man lässt sich auf eine Situation ein, die nicht am Tage der notariellen Beurkundung unterschrieben und gelebt wird, sondern die dich in den nächsten Minimum 10, je nachdem, wie hoch du die Tilgungsleistung ansetzt, manchmal 20 Jahre, dich begleitet. Mhm. Und auch in den schlechten Momenten, wo du vielleicht deinen Job verlierst, wo du vielleicht eine Investition tätigen musst, mit der du nicht gerechnet hast. Deine familiäre Situation verändert sich und so weiter und so weiter. Es gibt einfach eine Vielzahl von Risiken, die in dieser Finanzierungsphase dir ganz gewaltig Probleme bereiten können.
Aber du hast selbst gesagt, es gibt jetzt nicht diese Glaskugel. Was sagst du denn jetzt jemand, der kaufen will? Und der sagt, okay, die 20 Jahre, mach das gerne. Gibt es da noch quasi so einen Piekser hinterher, dass du sagst, okay, was heißen die 20 Jahre wirklich?
Nein, ich mach's nicht gerne im Sinne von, sondern ich würde ihm schon ganz klar sagen, ich möchte dich nicht überreden müssen, eine Immobilie zu kaufen.
Okay.
Wenn du mir plausibel erklärst, das geht und ich bin vernünftig genug und habe genügend Informationen eingeholt und das ist ja heute mit dem Internet wirklich alles kein Brief mit 7 Siegeln. Bevor ich eine Krebstherapie eingehe, weiß ich sowieso alles, weil ich es vorher lesen kann. Ob das dann richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das Entscheidende ist tatsächlich, ich möchte meinen Kunden A nicht überreden müssen zu verkaufen oder zu kaufen. Punkt 1. Punkt 2. Wenn das Jahr kommt und ich stelle am Ende dieser Fragerunde immer meine Lieblingsfrage, nämlich die sogenannte Trichterfrage.
Okay, was ist das?
Das ist die einzige Frage, die ich gerne mit Nein beantwortet hören möchte, die nämlich da lautet, gibt es noch irgendetwas, was wir klären müssen, bevor wir jetzt uns Immobilien angucken? Und wenn er dann sagt Nein, dann kann ich davon ausgehen, dass der mir zugehört hat, dass der weiß, worüber wir reden, dass der im Besitz seiner Kräfte ist, das Thema Finanzierung, Motiv, Lage, Größe und so weiter mit einer vernünftigen und auch umsetzbaren Einstellung angehen kann.
Okay, wir haben 30 Fragen, die du den Delinquenten quasi stellen wirst, wenn sie zu dir kommen und sagen, sie möchten etwas kaufen.
Das Wort löscht du bitte auch wieder, weil der Delinquent wird irgendwann hingerichtet. den König, ja?
Den König, okay. Zwei davon haben wir heute so ein bisschen geklärt. Wir haben eine ganz wichtige Frage, die wir noch klären müssen. Das ist zum Beispiel die Lage einer Immobilie. Du sagst immer, es gibt drei Hauptargumente für eine Immobilie. Das ist erstens Lage, zweitens Lage und drittens Lage. Das ist aber sicherlich eine ganze Podcast-Folge. Das ist quasi so die Aussicht auf die nächste Folge von Kofik mit Thilo Kolster. Wir haben so vereinbart, dein Geschäft mit den Immobilien bringt es ja auch mal mit sich, dass man zwischenzeitlich mal Immobilien sieht, die völlig gaga im letztendlich sind. Hast du ein Beispiel für uns so am Schluss?
Eins.
Eins reicht mir jetzt schon.
Stech mal den Kuchen an und er läuft aus. Nein, tatsächlich, ich habe mir habe ich dir, glaube ich, auch mal erzählt, eine Wohnung in, ich darf jetzt keine Straße sagen, in Charlottenburg angeschaut, wo der Eigentümer ein Ausländer ist oder ein im Ausland lebender Deutscher ist, der dieses Haus tatsächlich, ich glaube, vor 3 Jahren oder 4 Jahren gekauft hat. Ein wahnsinnig schönes, typisches Berliner Mehrfamilienhaus, geschlossene Bauweise, also das heißt, die Häuser sind alle miteinander verbunden. Eine Stuckfassade ohne Ende und sehr, sehr schöne repräsentative Altbauwohnung, um also diesen Maklerdeutsch zu reden.
Das, was man in Charlottenburg so erwartet, ja.
Und sich wünscht, genau. Ja. So. Der hatte das große Glück, dass auf einer gesamten Etage, ich glaube, es waren 6 Wohneinheiten innerhalb von kürzester Zeit, sich aufgelöst haben, weil das waren, wie er mir erzählt hat, wohl Wohngemeinschaften noch tatsächlich aus den 70er, 80er Jahren.
Okay.
Wo immer wieder einer rein, einer raus und diese typischen Berliner 280 Quadratmeter für 1600 Euro warm mit Nebenkosten und Tiefgarage und Monatsticket für die BVG so ungefähr. Der hatte das Glück, dass sich das alles auflöst und dieses gesamte erste Obergeschoss, Hochparterre, frei wurde.
Okay.
Und er mit einer Architektin dort reingegangen ist und die ihm gesagt hat, du pass mal auf, wir haben hier zwar eine Deckenhöhe von 3,40 Meter, glaube ich, war das oder sowas, aber ich sag dir, die Decke ist nochmal abgehängt. Damit fing es eigentlich an. Und dann haben die tatsächlich in einem Raum die Decke aufgemacht und haben festgestellt, dass also nochmal über 1 Meter sozusagen Raumhöhe vorhanden war. Und sie haben vor allem festgestellt im Archiv, und das ist dann immer ganz spannend, dass man also sozusagen das große Glück hat, dass es für bestimmte Objekte noch die alten Bauakten gibt. Da sind dann die Originalpläne drin. Und diese Architektin in Erfahrung bringen konnte, dass das mal eine Wohnung war.
Okay.
Also wir reden über Vorderhaus, wir reden über rechten Seitenflügel, über linken Seitenflügel und über Gartenhaus. Also ein Kreis. So. Lange Geschichte, kurzes Ende. Er hat die Wohnung in den Originalzustand zurückverbaut. Wir reden über 850 Quadratmeter.
Wie viele Zimmer sind es dann?
850 Quadratmeter Wohnfläche. Ich glaube 12, 14 Zimmer. Es ist unfassbar. Jetzt kommt der Makler und der wird gefragt,
was kostet?
A, willst du sowas mal sehen?
Ja, ja.
B, was mache ich damit?
Ja.
Also Frage A, leicht zu beantworten. B, und da muss ich dann wieder ganz ehrlich sein und sagen, wissen Sie was? Ich muss erstmal nach Hause. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist gigantisch. 800 Quadratmeter, das ist so groß wie ein Supermarkt. Ja. Ich habe mich tatsächlich verabschiedet mit dem Kommentar, ich muss darüber nachdenken, das wäre jetzt sehr unprofessionell aus der Kurve zu schießen und zu sagen, 15 Euro netto kalt, Vergleichsmieten gibt's nicht, sie ist in einem unglaublichen Zustand renoviert worden, also ist das alte Parkett rausgeholt worden, der Stuck ist ausgewaschen und neu eingesetzt worden, die Türen, also es ist wirklich ein Traum. Ich konnte mich gar nicht bei dem zurückmelden, weil er mich tatsächlich ein paar Tage später anrief und sagt, Herr Kolster, vielen Dank für Ihre Mühe. Ich habe die Wohnung gerade vermietet. So, ups. Okay. Da ich ja nicht bezahlt werde, weil ich ja nur bezahlt werde, wenn ich einen Vertrag zustande bringe, dann sagen Sie mir doch wenigstens, dass ich ein bisschen was also wer mietet sowas? Und B, was kostet sowas? Wir reden über Wohnen, nicht Gewerbe. Also dass eine Bürokanzlei sowas, weiß ich, so.
Kann man sich vorstellen, ja, ja.
Aber. Wohnen. Und er sagte, es gibt eine große Firma aus den USA, die ein Getränk herstellt, was auch als Reinigungsmittel verwendet werden kann. Mhm. Mehr darf ich jetzt nicht sagen. Die diese Wohnung für eine fünfstellige, ich kann es ja sagen, für 12.500 Euro netto kalt monatlich angemietet haben.
Netto kalt, was kommen da für Nebenkosten? Ich meine bei 800?
Sämtliche Betriebskosten, Heizung, Strom, Wasser, Elektro, die landen bei, also jetzt frage ich, mit wie vielen Menschen ziehen die da ein? 30 oder 9 oder nur zu zweit? Mhm. Das wusste er auch nicht, weil es fürs Management ist, aber die landen bei um und bei 16.000, 17.000 Euro im Monat.
Im Monat. Für so viele Zimmer, was macht man mit so vielen Zimmern? Gut, es gibt bestimmt eine Menge Innenarchitekten, die einem das ganz einfach erklären, was man mit so vielen Zimmern machen kann.
Markus, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe so, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wie man das möbliert. Ich weiß gar nicht, wie man das lebt. Ich weiß gar nicht, wie man das sauber hält, wie man das heizt. Dafür bin ich wirklich zu klein.
Aber die Wohnung war definitiv groß genug. Aber was man dir ansieht, beziehungsweise auch was man dir anhört, ist, dass das ja trotzdem auch so Momente sind, wo du deinen Job einfach liebst, weil man sowas sehen kann.
Ich liebe diese Momente, dafür arbeite ich. Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort. Und wir arbeiten dafür, damit Sie informiert sind, was die Immobilienbranche angeht. Das heißt nämlich auch, wenn Sie Fragen haben an unseren Makler, dann können Sie sich natürlich gerne melden. Und das können Sie unter kontakt@podcast-1.de. Die 1 ist eine Zahl. Also kontakt@podcast-1.de. Sie haben Fragen an unseren Makler Thilo Kolster. Überhaupt kein Problem. Thilo, ich wünsche dir eine schöne Woche.
Danke ich dir auch und den Zuschauern aus. Und da draußen nur eins, alles wird gut.
Podcast1.de Kofik, der Immobilienpodcast mit Thilo Kolster. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.